Willkommen zu der nächsten Vorlesung über Algorithmen und Datenstrukturen. Das letzte Mal hatten wir uns mit Sortieren beschäftigt und dabei einen ersten brauchbaren Sortieralgorithmus kennengelernt, nämlich Merge Sort. Und Merge Sort war eine rekursive die Implementierung von Merge Sort, die ich Ihnen gezeigt hatte, war eine rekursive Implementierung oder war mit Hilfe von rekursiven Funktionen und funktionierte nach dem Prinzip des Divide and Conquer. Und das hat uns zum Anlass, haben wir zum Anlass genommen, generell uns zu überlegen, wie man die Laufzeit von Divide and Conquer Verfahren abschätzt. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wenn man so Divide and Conquer Verfahren hat, dann ist das typische Vorgehen, man hat eine Problemgröße, ein Problem der Größe n, man zerteilt es in Teilprobleme, die jeweils die Größe b haben, und manchmal kommt es halt vor, dass die Anzahl dieser Teilprobleme, man teilt es in das Problem der Größe n auf in Teilprobleme der Größe n durch b, also b ist der Faktor, um den die Problemgröße schrumpft beim rekursiven Aufruf, aber es kann sein, dass wir dann nicht einfach nur b Teilprobleme haben, sondern dass zusätzliche Teilprobleme auch noch ins Spiel kommen. Das heißt, man hat d, das ist eine andere Konstante, die wir in unserer Abschätzung berücksichtigen wollen, verschiedene Teilprobleme der Größe n durch b auf jeder Rekursionsstufe zu lösen. Und nachdem man diese Teilprobleme gelöst hat, dann braucht man hier noch einen gewissen Aufwand, der linear ist in der Problemgröße mit der Konstante c, damit wir irgendwas zu rechnen haben, um die Teilergebnisse zum Gesamtergebnis zusammenzuführen. Sie erinnern sich, beim Merge Sort war das Zusammenführen der Teilergebnisse das Mischen. Und das Mischen ging in, wenn ich n Elemente verteilt auf zwei Listen, auf zwei sortierte Listen ineinander zu mischen habe, dann kostet das Zeit O von n. Daher, insofern passt das auf unsere Anwendung. Und dieses D und das B waren bei Merge Sort beide 2. Das war also der Fall, wo das D gleich dem B ist. Diese Formel, hier betrachten wir sozusagen verschiedene Möglichkeiten für die Wahlen von D und B und sind damit ein klein bisschen allgemeiner. Und dann schließlich, vielleicht noch nicht völlig unnötig zu sagen, dass dann, wenn die Problemgröße ganz klein geworden ist, sagen wir die Größe 1 hat, dann haben wir eine direkte Möglichkeit, das Problem zu lösen. Also zum Beispiel bei dem Sortierproblem, wenn ich eine Liste der Länge 1 habe, dann ist es sehr leicht, sie zu sortieren. Ja, die ist ja schon sortiert. Ja, das heißt, da fällt irgendwie ein konstanter Aufwand an, das ist diese Konstante a. Und dann behauptet jetzt hier dieses etwas vereinfachte Master-Theorem, die Vereinfachung besteht hier in diesem Falle darin, dass wir annehmen, dass das B eine Potenz von dem B ist. Wir also sozusagen immer sauber beim Aufteilen eben immer wieder eine Potenz von B kriegen und am Ende tatsächlich bei der Größe 1 landen. Unter dieser vereinfachenden Annahme kriegen wir dann, die aber nicht wesentlich ist, wenn man die fallen lässt, bleiben im Wesentlichen dieselben Abschätzungen erhalten. Dann kriegen wir dieses Ergebnis, dass die Lösung für diese Rekursionsgleichung ein Vielfaches von n ist, in dem Fall, wo das d kleiner als b ist, n log n, wenn d gleich b ist und wenn d größer als b ist, dann wird es nicht exponentiell, sondern es bleibt immer noch polynomiell, aber da kommt dann eine merkwürdige Zahl raus, nämlich der Logarithmus von d zur Basis b. Und das letzte Mal hatten wir angefangen, uns das Handwerkszeug zurechtzulegen, um diese Art von Formeln zu beweisen. Und tatsächlich gehe ich jetzt hier drauf nochmal gerade kurz zurück. In dem Fall, wo die Kosten, wir müssen also drei Fälle betrachten. Einmal diesen Fall, einmal diesen Fall, also einmal den Fall, wo d gleich b ist, wo d kleiner als b ist und auf der nächsten Folie, wo d größer als b ist. Und wir müssen dann die Kosten der einzelnen Level zusammenzählen. Für den Level 0 haben wir immer Probleme der Größe 1 und Probleme der Größe 1 und, nee, Quatsch, das ist für den Level k. Für den Level 0 haben wir sozusagen nur ein Problem und das hat die Gesamtgröße n oder b hoch k. Auf dem Level k haben wir Probleme der Größe 1 und zwar wie viele Probleme? Naja, wir haben k mal haben wir in d Probleme aufgeteilt. Und das heißt, insgesamt ist die Anzahl der Probleme, die man da erhalten hat, d hoch k. Und deshalb sind die Kosten, die auf diesem Level k entstehen, gerade a mal d hoch k. Ja, d hoch k Probleme, jedes der Größe 1, jedes Kosten a, kommt a mal d hoch k raus. Okay, jetzt für den Level i haben wir Probleme der Größe, haben wir Probleme der Größe n durch bi, weil wir i mal aufgeteilt haben. Und das heißt, die Problemgröße ist dann n, b durch k minus i. Und von denen haben wir, weil wir haben wir d hoch i viele. Und für jedes dieser, in dem Falle, wo wenn d gleich b ist, das ist der erste Fall, den wir uns jetzt anschauen wollen. Dann ist also auf dem Level k treten dann die Kosten d hoch k, das heißt b hoch k mal a und b hoch k ist gerade n, das heißt a mal n auf. Und auf dem Level k haben wir zwar k mal diese Aufteilung gemacht, aber jedes Mal hat sich die Gesamtgröße, wenn Sie sozusagen die Teilgrößen der Teilprobleme alle aufaddieren, die bleibt immer gleich. Das heißt, auf jedem Level haben wir deshalb die Kosten c mal n und da wir k-Level von dieser Sorte haben, haben wir für dieses Zusammenfügen insgesamt die Kosten haben wir insgesamt die Kosten c mal n für jeden Level mal k und das ist gerade log b von n. Oder als Formel ausgedrückt gerade n log n, Theta n log n, weil, also da ist der Logarithmus ja, können wir uns vorstellen, irgendwie zur Basis 2, aber der Logarithmus zur Basis 2 im Verhältnis zum Logarithmus zur Basis b unterscheiden sich nur um einen konstanten Faktor. Und deswegen haben wir hier n log n, in dem Fall, wo d gleich b ist. Okay, wo d, jetzt schauen wir uns als nächstes, gibt es dazu eine Frage? Wenn nicht, dann schauen wir uns als nächstes den Fall an, wo d kleiner als b ist. Entschuldigung, ich war hier schön am Gelb malen, dann wollen wir das auch mal so tun. D ist kleiner als b, wieder auf dem Level k, das heißt dann, wenn die Problemgröße 1 ist, wie viele Probleme haben wir dann? Von dieser Größe 1, naja, d hoch k. Und das, weil d kleiner als b ist, ist es kleiner als b hoch k. Und damit ist insgesamt, sind die Kosten, wir wissen nicht, wie viel sie genau wie sind, vielleicht sind sie ganz klein, aber sie sind auf jeden Fall nicht größer als a mal n. Und dazwischen haben wir, wie viele haben wir für jeden Level zwischendrin, das heißt, wenn i über den Level läuft, dann müssen wir jetzt von i gleich 0 bis k minus 1 aufaddieren, diese Zusammenfügungskosten von c mal die Gesamtgröße, die man auf dem Level i an Problemen hat. Und die Gesamtgröße ist, man hat n durch b, das ist die Größe auf dieser Stelle, und von denen hat man n. Man hat sozusagen n durch b hoch i mal d hoch i. Das ist die Anzahl, das ist die Gesamtgröße aller dieser Probleme, die man da hat. Und das ist anders aus, ein bisschen umgeklammert, n mal d durch b hoch i. Ja, und wenn ich dann das n ausklammere, komme ich bei und dann über alle Level summiere, komme ich bei dieser schönen Summe raus. Ja, Cn mal die Summe von i gleich 0 bis k minus 1 über d durch b hoch i. Wobei d durch b eine Zahl ist, die ist kleiner als 1, weil d kleiner als b ist. Und dann gibt es ist eine geometrische Reihe. Da gibt es eine schöne Summenformel und die sagt uns, dass diese Summe gerade genau gleich ist 1 minus d durch b hoch k geteilt durch 1 minus d durch b. Okay, und jetzt dieses hier, das ist jetzt eine Zahl zwischen 0 und 1 hoch k, das ist also eine sehr kleine Zahl. Und 1 minus dieser kleinen Zahl ist auf jeden Fall kleiner als 1. Das heißt, ich kann diesen Bruch abschätzen, indem ich da in den Zähler 1 schreibe. Und dann kriege ich halt Cn mal 1 durch 1 minus d durch b. Der Nenner, also hier kommen lauter Konstanten vor, da kommt ja gar kein k mehr vor und kein n in diesem grünen Ding. Und deshalb ist es eine Konstante, das ist eine Zahl. Meinetwegen 200, aber es ist eine Zahl. Und das heißt, insgesamt ist das c mal n. Und damit, weil es auch ja mindestens diese Kosten c mal n auftauchen, nämlich alleine, um die Teilprobleme auf dem obersten Level um die Kosten da zu decken, habe ich insgesamt, dass die Größenordnung des Wachstums von dieser Funktion gerade Theta von n ist. Und das wollten wir zeigen für den Fall, dass d kleiner als n ist. Okay? Noch eine Frage?
Was ist d?
Wie bitte?
D.
Was war d? D ist die Anzahl der kleineren Teilprobleme. Wir haben ein Problem der Größe n, das teilen wir in Teilprobleme auf. Die haben jedes einzelne Teilproblem hat die Größe n durch b und von denen gibt es d viele. Also wir könnten meinetwegen auf Probleme der halben Größe reduzieren, aber leider braucht man 3 davon und nicht nur 2. Sowas kann vorkommen. Und dann wäre dieses d die 3. Okay? Oder in diesem Fall, manchmal ist es sogar so, man teilt in Probleme der halb so großen Probleme und braucht davor nur 1 und nicht 2. Weil man die Hälfte, meinetwegen, des Inputs auf einen Schlag entsorgen kann. Ja, sowas, das war jetzt der Fall, wo man die Hälfte entsorgen kann und nur noch eine andere Hälfte weitersuchen muss, zum Beispiel. Wie bei dem, ja. Okay. Das war dieser Fall, den wir jetzt behandelt hatten, wo das d, die Anzahl der Probleme, kleiner ist als der Schrumpfungsfaktor. Und jetzt nehmen wir an, wo die Anzahl der Probleme ist, betrachten wir noch den Fall, wo die Anzahl der Probleme größer ist als der Schrumpfungsfaktor, wo also d größer als das b ist. Und n hat nach wie vor immer die Form b hoch k. Wir würden das aber gerne umrechnen. Ach so, nee. Okay, das hat die Größe, das ist die Größe von dem n. Und man kann deshalb dann jetzt so ein bisschen rumspielen. Also insbesondere, wenn ich dann das k ausdrücken möchte durch den Logarithmus von n. Was muss ich dabei für verschiedene Basen? Also das eine ist, ich stelle fest natürlich sofort, dass das k ist der Logarithmus von n zur Basis b. Wenn ich den Logarithmus, wie verhält sich das zu dem Logarithmus von n zur Basis d? Das ist jetzt eine Frage. Und dann ist die Antwort, die unterscheiden sich genau um einen Faktor und das ist dieser Logarithmus von d zur Basis b. Ja, das ist dieses rumgefutscheln mit den Logarithmen, so was man in der Mittelstufe sich mal anschaut, dass diese Arten von Formeln gelten. Ja? Okay, dann gibt's also diesen Faktor dazwischen und den werden wir jetzt gleich gebrauchen können, weil wir würden nämlich gerne uns überlegen, wie kann ich d hoch k in Abhängigkeit von, wenn ich da das nicht durch dieses k eben darstellen möchte, mit Hilfe von dem Logarithmus von n zur Basis d. Und dann stellt man eben fest, weil dieses k, jetzt mache ich mal wieder dieses ganze Dings da weg, das k ist eben gerade dieses Produkt, also kann ich dieses, ist dieses d hoch k gerade gleich diesem d hoch log d von n mal diesen komischen Extrafaktor. Und in diesem Ding beobachte ich jetzt, dass das hier d hoch log d von n, das ist ja gerade n. Ja? Also habe ich insgesamt jetzt mir überlegt, dass dieses d hoch k ich darstellen kann als eine Potenz von dem n. Und der Exponent ist gerade der Logarithmus von d zur Basis b. Ja? Okay, das werden wir benutzen. Das jetzt hier, das war jetzt nur so ein bisschen rumgerechnet mit den Potenzen. Das werden wir benutzen. So, das erste ist, was wir feststellen, dass wenn ich mir die Kosten anschaue, jetzt mal sehen, welcher Farbe ich die jetzt noch male. Ne, ich mache erstmal alle Farben wieder weg. Die Kosten, die auf dem untersten Level, wenn die Problemgröße 1 ist, welche Kosten entstehen da? Naja, die Kosten, die da entstehen, sind a mal die Anzahl der Probleme, die man hat, weil jedes Problem die Größe 1 hat, also a mal d hoch k. Und dieses d hoch k hatten wir umgerechnet, gerade jetzt auf n, hatten wir auf n umgerechnet und kommen deshalb auf die Kosten für die Blätter als a mal n hoch log b von d. Okay? Das ist also in polynomiell in dem n, wobei der Exponent eben so ein bisschen krumm ist. Okay, und jetzt schauen wir uns an, wie die Kosten für den Rest ausschauen. Da haben wir aufzusummieren, sozusagen über die entsprechend über die Problemgrößen. Das ist also eigentlich hier wieder, es ist im Prinzip die gleiche Formel wie vorher. Das hier vorne ist c mal n mal diesem d durch b hoch k minus 1 durch d durch b minus 1. Ja, das ist wieder diese diese Formel für die Summierung über diese Summenformel für die geometrische Reihe. Ja, es ist nur ein kleiner Unterschied zu vorher und der kleine Unterschied ist, dass hier diese Zahl jetzt größer als 1 ist und nicht kleiner als 1. Ja? Das heißt, da kann ich nicht einfach den weglassen, ja, weil das ist ja gerade der entscheidende Term. Aber was ich sehe, und deswegen habe ich das jetzt hier vorne, dieses n durch b hoch k geschrieben, dass hier ein b hoch k ist, Entschuldigung, hier ist ein b hoch k und im Exponenten ist ja 1 durch b hoch k. Und da kann ich ja das gegeneinander wegkürzen. Also dieses b hoch k multipliziere ich in den Zähler hinein. Und dann entsteht hier vorne das d hoch k und dann aus der 1 hier hinten, das wird dann abgezogen von diesem d hoch k, das b hoch k. Ja? Und das Ganze wird multipliziert mit c. Und im Nenner, der Nenner hat sich jetzt nicht verändert. Und jetzt könnte ich aus diesem Ding, könnte ich jetzt sozusagen anstelle von dem b hoch k, könnte ich jetzt eben das d hoch k aus diesem Bruch rausziehen, aus dem Zähler rausziehen. Ja, ich tue also dieses Ding hier. Ach, machen wir das so. Dieses Ding hier ziehe ich jetzt vor die Klammer. Und dann ist das Ergebnis, was man vor der Klammer hat, jetzt c mal diesen d hoch k. Und im Zähler, naja, vorne aus diesem ersten Ding wurde aus dem ersten, von diesen beiden Dingern, die voneinander abgezogen werden, bleibt da vorne 1 stehen. Und hinten haben wir b hoch k durch d hoch k. Das ist jetzt also b durch d hoch k. B durch d hoch k. Und jetzt ist das in der richtigen Reihenfolge. Das b ist kleiner als das d. Das heißt, hier haben wir etwas, eine Potenz, die immer kleiner wird, wenn das k größer wird. Und insbesondere ist es eine Zahl, die kleiner ist als 1. Also ist das hier, kann ich, sozusagen, indem ich es ein bisschen größer mache, kann ich hier das da weglassen. Und dann habe ich 1 durch d durch b minus 1, das ist irgendeine Zahl, aber eine Konstante, die nicht von der Eingabegröße abhängt. Und hier vorne habe ich dieses c mal d hoch k. Und dieses d hoch k hatten wir ja jetzt gesehen, das ist gerade so eine diese Potenz von n, wobei im Exponenten dieses log b von d steht. Und das heißt, auch auf die Gesamtkosten, die an den Leveln verschieden von 0 entstehen, ergibt sich etwas, was im Aufwand die Größenordnung hat n hoch log b von d. Und das war die Aussage. Und dann, wenn ich die Summe von zwei solchen Größen bilde, dann kommt was von dieser Größenordnung raus. Und deswegen entspricht das genau dem, was hier in dem Theorem für den dritten Fall angegeben ist. Gibt es eine Frage? Keine Frage? Dann hätten wir dieses vereinfachte... Ja, doch eine Frage. Wie bitte? Hier, diese Gleichung? Ja, das ist Potenzrechnung. Ich rechne die Potenz... wenn Sie das... indem Sie die Basis wechseln und dann schauen Sie in Ihrer Formelsammlung nach, da steht das drin. Ja, ich könnte das jetzt Ihnen versuchen vorzurechnen, aber ich glaube, es ist einfach witzlos. Okay, noch so eine Frage? Also das sind, wie die Exponenten sich ändern, wenn man die Basis wechselt. Okay, jetzt haben wir also... Für unsere Anwendung, wenn wir jetzt sozusagen anwendungszentriert denken, ergibt sich, weil b und d gleich sind und beide gleich 2, ergibt sich eine Laufzeit n log n. Und das ist natürlich die Worst-Case-Laufzeit. Und dann hatten wir gesehen, dieser Insertion-Sort, okay, der ist natürlich, der ist im schlimmsten Fall quadratisch, aber wenn in guten Fällen könnte der durchaus auch mal lineare Laufzeit haben. Wenn ich sozusagen einfach immer nur einfüge und ich füge immer rechts ein, also wenn das vorher schon sortiert ist, dann ist der Insertion Sort, läuft dann linear. Und deswegen könnte man sich natürlich jetzt fragen, okay, wenn der Best Case O von N ist und der Worst Case N log N, vielleicht gibt es ja irgendwelche Verfahren, die den Best Case öfter haben oder sagen wir mal immer haben oder noch besser, ja, die ihn immer haben, das heißt, die auf jeden Fall in der Laufzeit besser sind als dieses n log n. Das wäre ja irgendwie ein Traum. Der Traum des Algorithmikers ist, sie geben ihm irgendeinen Algorithmus mit irgendeiner Laufzeit. Der Algorithmiker, nee, das ist nicht der Traum, sondern das ist das Szenario, was der Algorithmiker immer so vor Augen hat. Und der schaut sich das an und sagt, das kann ich aber besser, da gibt es diesen algorithmischen Trick. Und dann wende ich das an und das und tausche diese Datenstruktur durch jene aus. Und zack, hat er dann statt n log n, n log log n. Ja? Und das ist natürlich, dann ist man natürlich froh, weil man hat wieder so ein bisschen was gewonnen. Und die Frage ist, ist es beim Sortieren auch möglich? Können wir dadurch weitere Tricks irgendwas rausholen? Und die Antwort ist leider in diesem Falle negativ. Also zumindestens, wenn wir ein Sortierverfahren haben, das dadurch arbeitet, dass es eben Elemente vergleicht. Und wir dann Vergleiche zählen. Und dann stellt sich daraus, dass solche vergleichsbasierten Sortieralgorithmen mindestens n log n minus o von n viele Schritte brauchen. Ja, und also nochmal vergleichsbasiert, dass ich kann mit den Xen, die dann da vorkommen, in der Folge kann ich nichts anderes machen als diesen wie ein abstrakter Datentyp. Und ich darf nur für 2 solche Elemente diesen Vergleichsoperator anwenden. Ich darf also nicht zum Beispiel, Hashing anwenden oder sonst irgendetwas Merkwürdiges. Nein? Okay, also die Behauptung ist, es geht, wenn ich so vergleichsbasiert sortiere, wie das im Übrigen alle unseren Algorithmen bisher gewesen sind, dann komme ich unter dieses n log n nicht runter. Oder wenn, dann nur um eine lineare Anzahl. Und um das zu sehen, können wir uns einmal visualisieren, wie der Algorithmus sich auf Folgen der Länge n verhält. Ja, der macht irgendeine Berechnung und dann irgendwann kommt die erste Abfrage von zwei Elementen. Und dann in diese Abfrage hat dann geht nach ja, es war oder falsch, und dann werden irgendwann kommen bei der Ausführung des Algorithmus kommt der nächste Vergleich, und sicherlich, wenn derselbe Vergleich nochmal kommt, dann ist es sicherlich nicht vergleichsoptimal. Also auf jeden Fall kommt dann irgendein anderer Vergleich. Und dann wieder so geht der Algorithmus, verhält sich möglicherweise unterschiedlich, je nachdem, wie der Vergleich ausgeht. Das heißt, wir können insgesamt den Ablauf des Algorithmus auf allen möglichen Eingaben als so einen Baum darstellen, wobei die inneren Knoten markiert sind durch den Vergleich zweier Elemente. Und verschiedene Algorithmen mögen dann zwei verschiedene Elemente in der Eingabe in unterschiedlicher Reihenfolge vergleichen oder manche gar nicht vergleichen. Okay, und dann unten an den Blättern steht dann das Ergebnis. Da steht dann also die Reihenfolge, in der die X gebracht werden. Okay, so können wir uns abstrakt die Ausführung des Algorithmus vorstellen. Und ja, und dieser Algorithmus, den ich Ihnen jetzt, den wir untersuchen wollen auf seine Laufzeit hin, der muss natürlich korrekt sein, und das heißt, er muss für alle möglichen Schlüssel funktionieren und insbesondere dann, wenn alle Schlüssel verschieden sind. Ja? Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie dieser Algorithmus visualisiert durch diesen Entscheidungsbaum sich verhält unter der Annahme, dass alle Schlüssel verschieden sind. Und natürlich ist es klar, wenn Sie sich hier nochmal diesen Baum anschauen, wenn die Anzahl der verschiedenen möglichen Ergebnisse, das ist gerade die Anzahl der Blätter. Ja, das sind die verschiedenen, jedes Blatt entspricht möglicherweise einer unterschiedlichen Reihenfolge der Elemente aus der Eingabe. Und, oder noch anders ausgedrückt, wenn der Algorithmus für zwei Eingaben zum selben Blatt hinmarschiert, dann wird er die Elemente aus den beiden Eingabefolgen auf die gleiche Weise sortieren. Und wenn jetzt, dann fragen wir uns, wie viele verschiedene Reihenfolgen sind möglich, wenn alle Elemente in der Folge, die sortiert werden soll, verschieden sind. Und tatsächlich ist natürlich dann jede mögliche Reihenfolge der Elemente, also jede Reihenfolge der Elemente ist möglich. Ja, das ist gerade die Menge aller Permutationen der Elemente. Okay? Und dann ist natürlich jetzt die Frage, und die Anzahl der Permutationen von n Elementen, wie viele von denen gibt es? Ja, das ist genau diese n-Fakultät. Ja, für das erste Element haben wir n Möglichkeiten, dann haben wir für das zweite Element in der Folge n minus 1 und so weiter. Bis 1. Dann das letzte Element ist dann festgelegt. Das sind n-Fakultäten. Jetzt ist natürlich n-Fakultät, schreibt man einfach hin, indem man ein Ausrufungszeichen hinter das n macht. Es gibt uns aber nur eine vage Vorstellung, wie groß die n-Fakultät im Verhältnis zu n tatsächlich ist. Aber, und da müssen wir jetzt leider wieder in unsere Formelsammlung hineinfauen, es gibt auch so etwas explizitere Abschätzungen, wie groß diese Fakultätsfunktion ist. Ja? Und dann sagt uns unsere Formelsammlung, dass diese Fakultät im Wesentlichen, ich versuche jetzt diese Formel auf irgendeine Weise zu erklären, sowas ist wie n hoch n, aber das ist natürlich weniger, weil n hoch n, da habe ich n mal den Faktor n, und bei n Fakultät habe ich ja erst n, dann n minus 1 und so weiter. Okay, dann die nächste bessere Abschätzung ist, nee, es ist nicht ganz n hoch n, sondern wenn ich da e, das ist wieder diese geheimnisvolle Zahl, diese e, durch die kann ich teilen und dann die Potenz nehmen. N durch E hoch N. Das ist aber so ein klein bisschen zu klein. Und dann muss ich zusätzlich noch als Skalierungsfaktor dieses Ding hier nehmen. Wurzel 2, ja, Wurzel 2 Pi N. Warum das so ist, das ist ein bisschen kompliziertere Mathematik. Die brauchen wir uns aber jetzt hier, das nehmen wir einfach als Geschenk von den Mathematikern und glauben mal, dass die Mathematiker das richtig gemacht haben bei der Abschätzung. Und natürlich ist es nicht gleich, genau gleich diesem Wert, sondern es ist nur ungefähr gleich. Also es ist dieser Wert plus irgendein weiterer Wert, der irgendwie eine etwas kleinere Größenordnung hat. Und kleinere Größenordnung drückt sich aus hier, dass das O von 1 durch N wächst. Wobei natürlich genau genommen ist hier diese Abschätzung ein bisschen, da ist es nicht ganz klar, wie der Vorfaktor ist, der in dem großen O verborgen ist. Und da gehen wir jetzt davon aus, dass der Vorfaktor positiv ist. Und dann, okay, um jetzt sozusagen eine untere Schranke für N-Fakultät zu kriegen, lassen wir dieses Teil hier weg, diesen Ausdruck hier weg, und kriegen dann als untere Schranke dann eben nur noch diese drei anderen, den roten und den gelben Faktor. Und da habe ich jetzt die Potenz verteilt auf den Zähler und den Nenner. Also ich habe dann hier N hoch N durch E hoch N und dann zusätzlich diese Wurzel aus etwas, was nur noch, was viel kleiner ist, aber was immerhin noch ins Gewicht fällt, nämlich diese Wurzel aus 2πn. Okay, das heißt im Klartext, das ist die Anzahl der verschiedenen Blätter, die unser Baum haben muss, mindestens. Ja, weil es muss ja, jede Permutation ist ja als Ergebnis möglich und zwei verschiedene Permutationen dürfen nicht im selben Blatt stehen, weil sie ja verschieden sind. Ja. Und deswegen ist das eine untere Schranke für die Anzahl der Blätter in dem Binärbaum, in diesem Entscheidungsbaum, den wir für unseren Algorithmus gebaut haben. Und jetzt fragen wir uns, und in die inneren Knoten in diesem Entscheidungsbaum, weil das ja Entscheidungen sind, haben immer den Grad 2. Und wir fragen uns deshalb, ja, was, wenn ich jetzt so ein Baum habe, so ein Binärbaum der Höhe h, wie viele Blätter kann ich denn damit basteln? Und das Schlimmste, das Beste, was man da machen kann, ist, dass man den eben immer schön so völlig balanciert aufbaut und dann hat er bei einer Höhe von h gerade 2 hoch h Blätter. Oder umgedreht ausgedrückt, wenn wir einen Binärbaum mit b Blättern haben, dann muss er eine Höhe haben, die mindestens dem Logarithmus von b entspricht. Ja, wenn der Baum unbalanciert ist, dann hat er vielleicht auch noch viel größere Höhe, aber Logarithmus von b ist das Mindeste, was er als Höhe haben muss. Und das heißt, der Logarithmus der Anzahl der Blätter, das wäre also hier der Logarithmus von diesem n-Fakultät, das heißt der Logarithmus von diesem Ausdruck. Jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck nochmal an. Da haben wir dieses n hoch n. Der Logarithmus davor durch e hoch n. Das ist, der Logarithmus davon ist dann eben der n mal dem Logarithmus von n. Das ist für den Zähler n hoch n. Und dann das e hoch n, was im Nenner steht, das ist, da gibt dann eben n mal log e. Das muss davon abgezogen werden. Und dann muss dazu gezählt werden der Logarithmus von Wurzel 2πn. Und das ist dann halt gerade, die Wurzel gibt ein halb mal den Logarithmus von 2πn. Also der Logarithmus von 2πn ist ungefähr log n. Das heißt, das ist etwas, was noch viel kleiner ist als das n. Und das heißt, im Wesentlichen, das, was hier im Wesentlichen wir als untere Schranke deshalb erhalten, ist n log n minus etwas, was linear in dem n ist. Okay, wir schließen also, und da die Tiefe des Baumes, die Worst-Case-Laufzeit von unserem Algorithmus ist, dass die Worst-Case-Laufzeit von unserem Algorithmus deshalb gerade n log n minus was linearem ist. Sein muss. Ja, wir haben eine untere Schranke. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, dann hätten wir, dann könnte es vielleicht instruktiv sein, sich noch einen weiteren Algorithmus anzuschauen, der vergleichsbasiert sortiert, der ebenfalls schon sehr alt ist, aber sehr populär und interessante Eigenschaften hat. Das ist Quicksort. Ich nehme jetzt mal an, wie viele von Ihnen, wer kennt von Ihnen Quicksort? Aha, das kennen fast alle. Nochmal Gegenprobe, wer kennt Quicksort nicht? Oh, alle kennen Quicksort, das heißt, ich erzähle Ihnen nicht wieder, dann können Sie sich jetzt zurücklehnen und sich sozusagen noch einmal Quicksort erklären lassen. Was ist die Idee? Die Idee ist, man wählt ein einzelnes Element aus, zum Beispiel hier das erste Element, und dann sortiert man die Folge so um, dass die kleineren Elemente links von diesem Pivot-Element stehen und die größeren rechts. Ja, und das Pivot-Element steht in der Mitte. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man sozusagen, dann weiß man, dass dieses 10 schon an der richtigen Stelle steht und ich muss jetzt nur noch links davon weiter sortieren und rechts davon weiter sortieren. Und das mache ich durch einen rekursiven Aufruf. Und hier zum Beispiel, wenn ich rechts davon weiter sortiere, habe ich 19 und 14. Die muss ich sozusagen nur noch einmal vertauschen und dann bin ich fertig. Okay, das heißt, das ist auch ein rekursiver Algorithmus und in dieser Hinsicht dem Merge-Sort ganz verwandt. Das hatten wir uns jetzt hier uns angeschaut. Vielleicht hier nochmal, können wir uns vielleicht nochmal an die Implementierung von Quicksort anschauen. Und Quicksort kriegt als Eingabe das Feld und das ist wieder die Implementierung, die ich Ihnen hier zeigen werde, ist wieder eine solche, die in place sortiert, das heißt, das Eingabe-Array enthält auch die Ausgabe. Und bei den rekursiven Aufrufen muss man Quicksort anwenden oder möchte man gerne Quicksort anwenden, nicht auf das gesamte Array, sondern auf ein Teil-Array, das gegeben ist durch einen ersten Index und einen letzten Index. Also der erste Index wäre hier dieses L und der letzte Index wäre das R. Und dann wird man nur dazwischen den Quicksort anwenden. Und natürlich für den ersten Aufruf muss man dann Quicksort mit 0 und n-1 aufrufen, wenn das Array n Elemente hat. Okay. Und was macht man hier? Also zuerst einmal schaut man sich an, ob die untere Grenze kleiner als die obere Grenze ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir nichts zu tun. Ja, weil wenn L gleich R ist, dann haben wir ein einelementiges Feld, das bereits sortiert ist. Okay. Und dann müssen wir irgendwoher uns ein Pivot-Element besorgen. Und jetzt hier, so wie das jetzt hier hingeschrieben ist, nehme ich einfach das Element am rechten Rand. Ich könnte auch das Element am linken Rand hernehmen. Oder irgendwie eine andere Strategie anwenden, um das Pivot-Element zu bestimmen. Ihre Frage? Wie bitte, was wollen Sie? Man könnte, ja, da haben Sie recht, da kommen wir noch drauf. Diese Pivot-Regel, man könnte jetzt verschiedene Pivot-Regeln anwenden. Diese Pivot-Regel ist einfach, aber möglicherweise problematisch in manchen Anwendungen. Gut, also jetzt haben wir mal diese einfache Regel und da ist das Pivot-Element am rechten Rand. Und dann was möchte ich dann tun? Dann muss ich die Elemente dazu, in diese zwei Häufchen aufteilen, die kleineren links und die größeren rechts. Und natürlich weiß ich nicht, wie viele Elemente kleiner sind und wie viele größer sind. Deswegen weiß ich nicht, wie groß diese Häufchen werden. Und was man da macht, und das ist irgendwie das Witzige an diesem Quicksort, man hat so gewissermaßen zwei Zeiger. Einen, der von unten nach oben, von links nach rechts durch das Feld und einer, der von rechts nach links durch das Feld läuft. Und immer dann, wenn auf etwas Kleineres beziehungsweise auf etwas in der falschen Reihenfolge gestoßen wird, dann werden die beiden Elemente, die an diesen beiden bei diesen beiden Pointern stehen, vertauscht. Also wenn ich links etwas finde, was größer ist als der Pivot und rechts etwas, was kleiner ist, dann tausche ich die gerade aus und habe damit die die an die richtigen in die richtigen Häufchen eingruppiert und dann lasse ich diese Zeiger weiter nach innen laufen, so lange bis der eine über dem anderen drüber liegt. Und dann diese Startwerte für diese beiden, wenn Sie wollen, so Zeiger oder Indizes, Laufindizes, das ist einmal dieses L-1 und das andere ist das R. Wobei an der Stelle R steht ja schon das Pivot-Element. Okay, und dann rücke ich also den linken Zeiger, den linken Index, so lange, bis ich ein Element finde, was nicht mehr kleiner ist als das Pivot-Element. Das passiert hier. Und dann, das ist die Frage, könnte ich damit aus dem Feld rauslaufen? Also was weiß ich, nach unendlich oder nach 1 Million oder wo endet das auf jeden Fall, diese Durchschleife? Wo endet diese Durchschleife? Mit welchem Wert? Wie bitte? Genau, es ist ja, in dieser I-Schleife können wir davon ausgehen, dass rechts auf jeden Fall etwas steht, was eben gleich dem P ist, also nicht kleiner als dem P ist, nämlich das Pivot-Element selber, und das steht an der Stelle R. Das heißt, spätestens wenn dieses I gleich dem R ist, sind wir da, hört das auf. Okay, jetzt genauso bei diesem J. Es wird erst um 1 verkleinert. Dadurch rücke ich von dem R jetzt erstmal auf das R minus, auf die Stelle R minus 1 und suche dann weiter nach einem Element, was größer ist als das Pivot-Element und es aber auf jeden Fall auf die linke Seite runtergeschoben werden sollte. Und hier muss ich eine Bereichseinfrage einbauen, weil ich kann nicht sicher sein, dass es überhaupt solche Elemente gibt. Und deswegen habe ich hier noch diese zusätzliche Abfrage. Das mache ich natürlich nur, solange das J größer gleich dem L ist. Und am Anfang ist es dieses J minus 1 ist immer noch größer als L, größer gleich L, weil ich davon ausgegangen bin, dass L kleiner als R ist. Okay? So, wenn diese beiden Schleifen ausgeführt sind, dann habe ich einen Kandidaten gefunden für einen Swap, zumindest unter der Voraussetzung, dass das I kleiner als J ist. Also wenn die übereinander gelaufen sind, dann habe ich offensichtlich kein Element gefunden und dann höre ich auf. Ja? Okay. Und dann dann höre ich auf und das heißt, dann verlasse ich hier diese Weilschleife und dann muss ich nur noch an diese Stelle I, an die ich da hingekommen bin, das Pivot-Element schreiben, weil an dieser Stelle I steht ein Element, was gleich oder größer als das Pivot-Element ist und diese beiden tausche ich dann aus. Und das heißt, nach diesem finalen Swap habe ich die Aufteilung beendet und dann rufe ich rekursiv den Quicksort auf, einmal für den Teilbereich L und I minus 1 und einmal für den Teilbereich I plus 1 und R. Das war Quicksort. Gibt es noch irgendwelche weiteren Fragen oder Kommentare? Ja, also, und wie Sie dann schon darauf hingewiesen haben, dieser Quicksort ist eines von diesen sehr alten Verfahren, die tatsächlich in manchen Situationen ein Problem haben, nämlich dann, also es ist natürlich gut, wenn dieses Pivot-Element zufälligerweise gerade so in der Mitte liegt und das linke Häufchen und das rechte Häufchen ungefähr gleich groß sind. Ist natürlich schlecht, wenn alles in das linke Häufchen kommt und das rechte Häufchen leer ist zum Beispiel. Dann habe ich gerade ein Element an die richtige Stelle gebracht und alle anderen, ich muss dann sozusagen n-mal den Quicksort aufrufen und jedes rekursive Aufrufen hat die Kosten n im Wesentlichen und dadurch erhalte ich quadratische Laufzeit. Das ist natürlich schlecht. Und hier gibt es dann halt, wie Sie vielleicht dann auch bereits wissen, gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten. Das eine ist, indem man diesen Median nimmt, das heißt ein mittleres Element in der oder das mittlere Element in der Folge sucht. Und wenn man da einen Algorithmus nimmt, der diesen Median in schnell findet, sagen wir in linearer Zeit, dann kann man den als Pivot-Element nehmen und dann hat man dafür gesorgt, dass die Aufteilung im Wesentlichen gleichmäßig ist und damit der Quicksort in Logarithm n log n läuft. Eine andere Möglichkeit, die wir hier als erstes betrachten wollen, ist diese hier, wo wir einfach nicht wir uns die Arbeit sparen, den Median zu bestimmen, sondern stattdessen einfach irgendein Element nehmen. Und irgendeins heißt jetzt nicht dasjenige, was ganz links steht oder ganz rechts steht, sondern eines, was wir ausgewürfelt haben. Dazu müssen wir also entsprechend, sagen wir logarithmisch oft, eine Münze würfeln und dann entsprechend auf eine Stelle zulaufen, die wir für den zum Aufteilen benutzen wollen. Und okay, die Frage ist, dieses zufällige, das Auswählen eines zufälligen Elementes, hilft uns das? Und das ist jetzt das Eigentliche, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Das heißt, wir wollen jetzt versuchen zu ermitteln, was ist die Laufzeit bei einem zufälligen Element. Aber ich sehe, die Zeit ist um. Wir haben einen schönen Cliffhanger und nächste Woche geht es dann weiter mit der Laufzeit. Danke.